Einen wunderschönen guten Tag für unsere Hörer im Internet und auch über Trema. Und wir begrüßen alle und segnen Sie jetzt schon mit dem Wort Gottes, dass Sie jetzt in Zukunft in den nächsten, in den nächsten 15 Minuten hören werden. Ich sage immer, ich will mich heute kurz fassen, aber das gelingt mir manchmal nicht so gut, gell? Ich werde mich aber heute bemühen. Wir haben ja letztes Mal über Glauben gesprochen, über den Hebräer 11,1, ein wunderbarer Vers, und über die Glaubensmänner, die großen Glaubensmänner, die dort in Hebräer 11 genannt sind. Und wenn wir diese Männer, die will ich jetzt nicht einzeln vorlesen aus dem Hebräer, das ist einmal der Abraham und Isaak, Jakob, Josef, Mose, die sagen uns alle was, die Geschichte kennen wir alle. Alle sind reich gesegnet worden, alle haben schwere Zeiten durchgemacht und alle haben auch manchmal daneben gelegen und sie sind aber immer wieder umgekehrt zu Gott. Und das ist auch das, was mich immer wieder begeistert, dass ich selbst auch Fehler machen kann, aber ich muss dann überlegen, ich gehe wieder zu Gott und sage, ihr habt wieder mal Mist gemacht, sage ich mal mit einfachen Worten, und vergib mir. Diese Vergebung, die haben ja andere Männer auch durchgemacht. David zum Beispiel. David hat seinen Feldherrn bewusst in den Krieg geschickt und er ist gestorben. Ehebruch hat er auch begangen und trotzdem ist er ein Mann Gottes. Da kann man einfach nur sagen, er ist immer wieder umgekehrt und hat immer wieder Gott gesucht und hat gesagt, ich habe das falsch gemacht, hilf mir bitte weiter, ich will mich ändern. Und das ist auch etwas, was unser Leben, sage ich mal, bestimmt. Wenn wir jetzt uns nochmal den Hebräer 11 anschauen, dann würde ich gerne nochmal die Verse 39 und 40 lesen. Conny, wenn du uns nochmal aus der Neuen Genfer Übersetzung das vorlesen könntest.
Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen.
Ja, da müssen wir jetzt überlegen. Auferstanden sind sie. Denn als Jesus am Kreuz gestorben ist, sind die Gräber aufgegangen. Und da sind die, die mit Gott schon verbunden waren, mit Sicherheit auferstanden. Denn die Gräber haben sich geöffnet und die Menschen sind aus den Gräbern auferstanden. Maria ist nach dem Tod gestorben. Die dürfte also in einem Grab liegen und mit uns auferstehen. Gell? Das muss man einfach mal überlegen. Aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Nur das nur mal dazu. Denn nach der Kreuzigung sind wir ja dran und wir haben was Besseres. Und wenn das zitiert wird, was ist dann das Bessere? Das neue Jerusalem, wenn wir da alle vereint sind. Und da sind auch die alten Glaubensmänner wieder dabei. Da sind dann auch die, die danach gestorben sind, wieder dabei, weil die ja bei der Entrückung tun sich erneut die Gräber auf, dann auch wieder auferstehen. Schwieriges Thema, aber da wollte ich eigentlich heute gar nicht gehen. Nur das sagen letztlich die Verse 39 und 40 aus, die dieses Bessere, was wir haben, ist eigentlich, dass wir durch den Heiligen Geist geführt das erreichen können, wir hatten eben Herrn Schmidt schon zitiert, das für uns vorgesehen ist. Und das mussten die Vorkämpfer, sage ich mal, die Glaubensmänner, eins zu eins mit Gott erledigen und mussten eben selbst sich rechtfertigen mit gegenüber Gott, um eben dann auch diese Segnung zu erhalten. Und wenn wir mal die ersten, Abraham, Isaak, Josef und Jakob, das waren alles reiche Männer am Ende. Ja? Die haben alle Reichtum gehabt. Und das ist ja das, was bei Gott nicht verpönt ist. Uns soll es ja gut gehen, aber wir sollen dann auch mit dem Geld richtig umgehen. Und das ist dann wiederum ein neues Thema. Ich habe heute einige Bibelverse, wo ich wirklich sagen muss, wenn man die einzeln nacheinander liest, sag mal, wie können die miteinander zu tun haben? Und dann fragt man sich, das hört sich aber nicht so an, als wenn die irgendwo in Verbindung stehen. Und das wollen wir mal Stück für Stück aufarbeiten. Ich habe erstmal zweimal den Begriff Furcht. Einmal, zweimal. Wir nehmen erstmal den ersten Begriff. Da finden wir, Conny, wenn du uns bitte den Psalm 147, Vers 11 vorlesen würdest.
Gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt.
Aha, da sind zwei Teile drin. Erstmal sagt die Neue Genfer schon Ehrfurcht. Ich habe eine andere Übersetzung, da heißt es, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Diese Furcht, das ist in alten Übersetzungen immer so, da steht man zitternd in der Ecke und wartet darauf, dass man irgendwo Strafe erhält. Das, finde ich, ist eine falsche Sicht. Hier heißt es richtig übersetzt in der neuen Genfer Übersetzung, Gott hat Gefallen an denen, die ihn ehrfürchtig begegnen. Und dazu müssen wir mal überlegen, was bedeutet denn das? Und dazu habe ich vier Punkte. Der erste Punkt in der Überschrift heißt, das Böse meiden. Ja, kann man so hinstellen lassen. Aber dazu lese ich euch den aus Sprüche 8, den Vers 13 vor. Ehrfurcht vor dem Herrn heißt, das Unrecht hassen. Ich hasse Hochmut, Stolz, unrechtes Verhalten und Lügengeschwätz. Ich. Wer schreibt das? Salomo. Ja. Ja, der Herr hasst es auch. Aber wenn ich das sage, dann beziehe ich das schon mal auf mich. Und wenn ich das ausdrücke, dann hasse ich das auch. Und dann meide ich das Böse. Dann passe ich auf, dass da, also nicht Hochmut, Hoffärtigkeit heißt das bei Luther. Stolz und ein Leben voller Unrecht und Lüge. Das ist doch nicht das, was Gott gefällt. Also da müssen wir schon, wenn wir Gefallen haben wollen, müssen wir das meiden. Das zweite ist, auf Gott hören und seinen Anweisungen folgen. Gott fürchten heißt, also ehrfürchtig begegnen, heißt, dass wir ihm gehorchen. Wodurch? Sein Wort. Dass wir das Wort wirklich annehmen und sagen, ich nehme nicht nur die Seiten raus und das andere, die brauche ich eh nicht. Gell? Habe ich öfter mal schon zu Leuten gesagt, wenn du meinst, dass das nicht in der Bibel steht, dann reiß doch einfach die Seiten raus, wenn du die nicht lesen willst. Gell? Das Unangenehme liest man nicht so gerne, weil es einen ja irgendwo beschäftigt. Und da kann man sich ändern. Und wenn man sich nicht ändern will, ist es gut. Dann ist man ein Rebell. Wenn man sich aber ändern will, dann ist genau das, dass man Gott mit Ehrfurcht begegnen kann und dass er einen annimmt. Conny, kannst du dazu bitte den Vers 143,10, einer meiner Favorites, muss ich ganz ehrlich sagen, lesen?
Lehre mich so zu handeln, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich wieder über ebenes Land.
Da ist viel drin. Führe mich wieder über ebenes Land. Da war schon mal was uneben. Das war crooked, das war nicht gerade. Oder da waren Hindernisse, die sind weg. Und wenn das Land wieder eben ist, dann ist es wieder aufgeräumt. Das heißt, da ist aus meinem Leben Unrecht, Sünde oder Dinge, die nicht dahin gehören, verschwunden. Und das Land ist wieder eben. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Das Dritte, ihr könnt es jetzt nicht hören, aber das Dritte steht da. Sei dir bewusst, dass Gott dich sieht. Ganz klar, kann man für sich selbst so stehen lassen. Die Bibel macht ganz deutlich, dass wir nirgendwo hingehen können. Wir können, David sagt das auch, ob ich jetzt da tief oder unten bin oder irgendwo hoch oben, ich habe immer Gott bei mir. Also Gott sieht alles. Und das Vierte, wissen, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Und das ist das, was ich auch als Pastor einer Gemeinde und auch einer Organisation mache, ich lege Rechenschaft ab. Ich lege Rechenschaft ab gegenüber den Prüfern, die unsere Buchführung prüfen. Ich lege Rechenschaft ab bei der Gemeinde über das Verhalten, was hier von mir auch stattfindet. Und wenn ich etwas falsch gemacht habe, spreche ich das auch an. Ich habe dazu meine Leute. Ich habe Leute, die ich jederzeit besuchen kann und die auch immer ein offenes Ohr für mich haben. Ich habe dazu einen Mann in Stuttgart, Peter Wenz. Da kann ich jederzeit kommen, wenn ich was auf dem Herzen habe. Und der wird mich immer empfangen. Unter anderem. Ich habe auch noch mehr. Und das ist wichtig, dass wir Rechenschaft ablegen und dass wir dann auch etwas annehmen. Wenn der zu mir sagt, du liegst völlig schief da. Gell? Zum Glück hat er das bisher noch nicht gesagt. Aber wenn man völlig schief liegt, dann muss man halt wieder hier in das Wort schauen, denn da ist es gerade. und lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Und wie war der letzte Satz von 143,10? Damit es wieder eben wird, nicht? Damit es wieder eben wird. Und das kann man eigentlich erreichen, wenn man Rechenschaft ablegt und eben dazu auch ja, Stellung bezieht und willig ist, etwas zu ändern, wenn was falsch ist. Das war der erste Teil. Jetzt hat aber dieser Vers noch einen zweiten Teil. Liest du nur mal den zweiten Teil? Von 147,11. Nicht 47,11, sondern 147,11. War ein Scherz.
Cool. 147,11.
Zweiter Teil.
Und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt.
Aha. Was hat das jetzt mit Ehrfurcht zu tun und böse meiden? Das denkt man. Und das ist genau das, was im zweiten Teil, die auf seine Gnade hoffen. Die ist noch nicht da, die ist noch nicht sichtbar, aber wir hoffen auf seine Gnade. Kennt ihr das, wo der Beter, der sicherlich nicht mit vollem Herzen dabei ist, und auch nicht jetzt ernst zu nehmen ist, der sagt zu Gott, du, bei dir sind doch 1000 Jahre wie ein Tag. Und sagt Gott, Und wenn du jetzt gibst, das ist doch 1 Euro genauso viel, als wenn du auch 1 Million gibst. Das ist doch bei dir kein Unterschied. Und dann sagt er, kannst du mir nicht mal 1 Million so mal von deinen Millionen rüber schicken? Und dann sagt Gott, ja, mach ich, warte mal einen Tag. Gut, gell? Das ist Harren. 1000 Jahre wird er sicherlich alt, aber versteht ihr, das ist natürlich der Scherz dabei. Aber wir sollen harren und sollen nicht im, es gibt so einen wunderschönen Vers, den wir nachher auch vielleicht noch finden, noch haben, dass wir nicht im Schauen leben, sondern im Glauben, sondern dass wir das, was wir wirklich vor Augen haben, nicht, dass es sich nicht manifestiert. Sondern dass wir wirklich wissen, wenn Gott es vorgesehen hat und Gott uns zugesagt hat, dann kann um uns herum es noch so toben. Es wird kommen. Und dies Ausharren, das ist etwas, was wir gar nicht so gerne mögen. Bin ich da mit euch einig? Mhm. Sondern dass wir es lieber alles gleich haben müssen und am besten noch in der nächsten Sekunde. Und ich bin zwar so geduldig, sage ich immer, ich will es gleich haben. Das ist doch der Mensch, der immer gleich sagt, her damit. Und das ist bei Gott manchmal ein bisschen anders. Und an diesen Menschen, die auf seine Gnade hoffen, freut sich der Herr. Da habe ich heute Morgen, der Richard hat es auch schon bearbeitet, habe ich heute Morgen etwas gelesen und das liest die Conny uns jetzt bitte mal vor. Lukas 6, 35 bitte.
Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
Weiter.
Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.
Das ist starker Tobak. Wenn man das mal analysiert, das ist ganz starker Tobak. Es ist erstmal so, dass Jesus ja im vorigen Versen über Finanzen spricht und dass wir auch den Leuten etwas leihen sollen und dass wir es nicht zurückhaben sollen. Und da bezieht er nicht nur uns als Christen mit ein, sondern er nennt auch, dass wir die Feinde lieben, dass wir mit ihnen genauso umgehen sollen. Und das ist etwas, was die Welt niemals machen würde. Die Welt wird es nie machen. Die wird es auch gar nicht verstehen, die Feinde zu lieben. Das ist so, die muss man hassen und die muss man klein machen, die muss man platt machen. Siehe Putin in der Ukraine, das muss alles weg. Und das ist etwas, wo wir als Christen eben sagen müssen, wir sollen anders denken. Und dieses Andersdenken, das ist auch ein Ausharren, dass wir eben es ertragen und nicht reagieren und dass wir eben gütig gegen unseren Feinden sind und nicht undankbar und böse, wie sie uns behandelt werden, sondern dass wir genau entgegengesetzt reagieren müssen. Und lies den, ja, du hast den Finger drauf, lies ihn nochmal, diesen Vorsatz, den vorletzten Satz.
Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
Das ist ganz harter Tobak. Da ist nämlich das, wo ich immer gefragt werde, warum lässt Gott das zu? Warum macht er das? Warum segnet er die? Wir sehen das und sagen, die kriegen alles und wir sitzen hier und haben nichts. Wir warten darauf. Und das ist letztlich das, was uns Christen aber auszeichnet, dass wir das aushalten. Und das ist aber schwer. Ich weiß, das ist ganz starker Tobak. Und deshalb musste ich diesen Vers, das ist die heutige Losung, nicht? Du hast es auch aufgearbeitet im Lobpreis-Deckblatt. Das ist etwas, das ist ein Test für die Kinder Gottes. Das ist unsere hohe Schule, das zu ertragen. Und wenn wir dann ihnen noch zu essen geben sollen und sollen ihnen dann noch Kohlen aufs Haupt tun, das versteht man ja nun gar nicht mehr. Nicht? Wisst ihr, wie das gemeint ist?
Ja, es beschämt den anderen.
Ja, es beschämt den anderen. Warum? Du gibst ihm erstmal, ohne dass er es erwartet, gibst du ihm etwas. Du gibst ihm Brot und Fleisch und noch ein paar Kartoffeln und Gemüse. Und jetzt kommt er nach Hause und er hat ja nichts. Das wäre ja nicht zu dir gekommen. Jetzt hat er aber auch kein Feuer. Die hatten ja früher so einen Turban auf. Und da stellst du ihm jetzt noch eine Schüssel drauf und tust da glühende Kohlen rein. Und da er die Hände voll hat, kann das nicht anders transportieren, sondern nur auf seinem Kopf. Also wenn er jetzt zu Hause ankommt, dann lässt er erstmal die Sachen am Tisch liegen, nimmt das Feuer und kann sich was brutzeln. So einfach ist das. Ja, das sind die glühenden Kohlen, die man ihm aufs Haupt gibt. Das wird auch vielfach ganz anders gesehen. Aber okay. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Mhm. Und die Barmherzigkeit, die musst du nochmal lesen, den letzten Satz.
Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.
Ja. Barmherzigkeit ist jemand, etwas entgegenzubringen, der noch nicht Gott kennt. Gott hat uns gegenüber, bevor wir Christen waren, ja auch Barmherzigkeit gezeigt. Und dann hat er eben, als wir ihn angenommen haben, wie nennt man das dann?
Wiedergeburt.
Gnade. Ab dann kriegen wir die Gnade zu spüren. Vorher war es barmherzig. Und wir sollen jetzt, warum soll Gott jetzt mit anderen anders umgehen als mit uns? Und es kann ja sein, dass unsere Feinde sind ja nicht seine Feinde, unsere Feinde nicht auch Christen werden und dann tun sie Buße und können ihr altes Leben abhängen. Versteht ihr? Das sollen wir dadurch erreichen, dass wir wirklich sie auch versorgen, unter anderem. Das zweite Gebiet, ich hatte gesagt, erstens war die Ehrfurcht und das zweite ist noch eine Furcht. Das ist eine echte Furcht. Das ist das Gegenteil von Ehrfurcht. Da kommt das Ehr nicht davor. Das ist eine Furcht, die ich jetzt damit verbinden will. Und da ist jetzt die Frage, wie kommt das dann mit Harren auf den Segen hin? Werdet ihr gleich merken. Die Nummer eins der Befehle von Gott. Wirklich, durch die ganze Bibel durch. Fürchte dich nicht. Hörst du immer wieder. Hat er zu Mose gesagt, zu Josua hat es dreimal gesagt nacheinander. Also weil der eine Riesenaufgabe hatte, um ins gelobte Land zu ziehen. Fürchte dich nicht. Das ist erstmal ganz wichtig. Furcht ist etwas, was in deinem Kopf etwas verändert. Das dreht dich um. Und die Furcht führt zur Sünde, weil du etwas machst, um diese Furcht zu beseitigen, um da einen Umweg zu gehen. Und die Furcht wird uns geschickt, indem der Teufel uns verwirren möchte. Wenn wir in Furcht und Angst fallen, dann sind unsere Gedanken manchmal nicht so real oder logisch, wie sie sein sollten oder sogar geistgeführt. Das blockt den Heiligen Geist auch ab. Und genau dahin möchte der Teufel uns haben. Und glaubt ja nicht, dass er immer mit Hörnern und mit der Heugabel auftritt. Der kommt manchmal schön weiß gekleidet daher und will uns einfach auf die falsche Bahn bringen, weil vorher die Furcht in unserem Leben eingegriffen hat. Wir haben ein gutes Beispiel. Jesus. Jesus ist versucht worden. Und das Kräftigste, wo der Teufel Jesus versucht hat, da hat er gesagt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, kann ich dir das ganze Reich geben. Jesus wollte das Reich haben, ein anderes Reich natürlich. Aber der Teufel hat ihm das angeboten, hat gesagt, pass mal auf, wenn du das machst, dann hast du einen Shortcut, den kurzen Weg, und umgehst Golgatha. Dann brauchst du ja nicht ans Kreuz. Wenn wir uns jetzt in die Jesus-Lage versetzen würden, dann würden wir sagen, der Vater hat ja bestimmt, dass ich ans Kreuz gehe und da soll ich leiden, da soll ich die Sünden der Welt auf mich nehmen. Ah, oh, alles furchtbar, will ich nicht. Jetzt bietet der Teufel mir das an. Merkt ihr, wo die Furcht ist? Die Furcht ist, dass ich nicht nach Golgatha will, dass ich da nicht hin will. Und dann kommt der Teufel und sagt, guck mal, ich habe doch ganz was Wunderbares für dich, das ist doch viel leichter, geh doch den Weg. Und zack, sind wir gefangen. Zack, sind wir in den Händen des Teufels und wir versuchen dann mit ihm zu diskutieren, uns mit ihm zu unterhalten, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen. Und da sind wir noch weiter drin. Wenn wir das tun, dann führt das letztlich dazu, dass wir gar nicht mehr erkennen, was Sache ist und immer tiefer uns eingraben. Und Jesus hat ganz klar Position bezogen. Was hat er gesagt? Weiche von mir. Lauter. Lauter.
Weiche von mir.
Weiche von mir, Satan. Basta. Und hau ab. Gell? Und das müssen wir auch sagen. Wenn wir das machen, dann wird der Satan, der Teufel, es verstehen, dass er uns nicht benutzen kann. Und wenn wir die Furcht aber immer noch haben, dann kommt etwas, was die Conny uns jetzt vorliest im Psalm 37, Vers 8. Und jetzt werdet ihr sagen, wie passt denn das dazu?
Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen.
Hä? Gut, gell? Das Gesicht wollte ich hören. Die Furcht kommt auch aus dieser Sache raus, dass ich in Wut gerate, dass ich irgendwie falsch reagiere und in einen Kreislauf komme, wo der Teufel mich manipulieren kann. Ich kann jetzt in, wie heißen diese Selbsthilfegruppen, oder ich kann auch esoterisch mich ranmachen. Das wird alles nichts bringen. Das Einzige, dagegen etwas zu tun, ist, dass ich Buße tue. Einmal die Furcht wegzuschieben und zum anderen das jetzt, was ich euch erläutern will an einem Beispiel. Ich habe aus meinem Leben zwei Beispiele. Das eine ist mir letzte Woche passiert, hier ganz vorne an der Ecke. Ich fahre mit meinem Auto an die Ecke, das ist ja ein neuralgischer Punkt hier in der Leibestraße, wenn du auf die Prinzregenten willst, weil die Leute ja einbiegen und es gar nicht dürfen. Jetzt steht da ein riesen dicker BMW vor mir. Und ich versuche noch weiter rückwärts zu fahren, noch weiter an die parkenden Autos. Und das ist eng. Und so ein dicker BMW, da kommst du nicht dran vorbei. Und der hat gar keine Absichten gemacht, sich zu bewegen. Er ist einfach stehen geblieben. Dann sah ich hinter der Scheibe ein dunkelroter, sich färbendes Gesicht mit erhobenen Händen und so weit aufgerissenem Mund. Ich konnte mir vorstellen, dass das sehr laut war. Er hatte die Fenster offen, die Leute blieben schon stehen und haben sich amüsiert. Und ich blieb im Auto sitzen und habe gesagt, so, das ist jetzt eine Lehrstunde. Ich lasse mich von dem nicht anstecken. Dann kam er, stieg aus und hat mir dann ganz klar gemacht, dass ich da durchfahren sollte. Es war auf jeder Seite also 3 cm Platz. Und da muss ich ja nun nicht mein Auto da durchquälen, wenn er die Möglichkeit hat, rechts auf die Seite zu fahren. Er hat dann versucht, ich habe die Scheibe nur so ein Stück runter, hat dann versucht, noch reinzulangen. Wohin habe ich die Scheibe zugemacht? Er hat zum Glück seine Hand schnell wieder rausgezogen, hat die ganze Zeit geschimpft. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, Herr, lasst mich nicht eingreifen. Denn wenn ich eingreife, dann schreie ich genauso wie er. Dann werde ich unsachlich, dann fange ich an, unlogisch zu diskutieren. Und am Ende bin ich dann da, wo der Teufel mich haben will. Und ich komme dann vor lauter Angst. Und dann setzt nämlich die Angst ein. Wenn das dann beseitigt ist, dann fährst du weiter und hast im Grunde deine Aussage, die du getätigt hast, die völlig schräg war, weil du dich hast anstecken lassen im Kopf und es beschäftigt dich Stunden, wenn nicht sogar tagelang. So, und ich habe dann ganz entspannt im Auto gesessen, bin weitergefahren. Die Leute haben sich köstlich amüsiert über den Mann, aber er hat eine One-Man-Show gemacht. Gell? So, eine andere Sache habe ich. Die ist schon etwas länger her. Ich war in einer sachlich richtigen Situation. Aber emotional geladen, weil sowas nicht ging, wie ich wollte. Und dann gab es eine Diskussion und die endete in einem fürchterlichen Chaos, dass wir uns beide gegenseitig angeschrien haben. Und das hat mich wirklich wochenlang verfolgt, trotzdem ich zum Herrn gegangen habe und gesagt, tut mir leid. Und das ist das, was hier gesagt ist. Conny, lies es nochmal.
Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen.
Das ist das Gegenteil von Ehrfurcht. Das hat nichts mit Ehrfurcht zu tun und Furcht vor Gott. Das ist Furcht davor, eingesackt zu werden, dass ich bin ja richtig und warum kann ich das nicht durchsetzen? Und dann fange ich an, mit Wut und unsachlich zu handeln. Und lies doch bitte nochmal, den musst du bitte raussuchen, Galater 5,22 vor. Und zwar 5,22 bis zum Ende. Versteht ihr, wo das hinführt? Das ist etwas, wo man wirklich sich selbst dann manchmal nicht wiedererkennt. Und ich muss sagen, ich habe mich da in diesem Fall, wo das passierte, habe ich hinterher gedacht, wie kommt es, dass du dich so weit hinreißen lassen hast? Aber das ist der Teufel, der das möchte. Dadurch zerstörst du was. Ich habe dann mich natürlich entschuldigt und bei Gott Buße getan. Ist doch logisch, weil ich ja hinterher gemerkt habe, dass es falsch war. Und deshalb war ich so froh, dass ich in der letzten Woche hier vorne es einfach auch mal anders überstanden habe. Dass ich wirklich gesagt habe, ich habe da zu mir gesagt, Peter, jetzt lass dich nicht provozieren. Er will das doch nur. Der hat es doch angelegt. Der hatte auf seiner Seite 3 Meter Platz. Er hat einfach nur gesehen, ich fahre den dicksten BMW und lasse diesen kleinen Mercedes da nicht durch. Okay, Spaß hat er gehabt. Er ist dann nachher zurückgefahren, ich bin durchgefahren. Alles in Ordnung. Lies mal bitte den 5,22.
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Ja. Wer weiter?
Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Jesus Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.
Das war's. Und?
Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Mhm. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden.
Das ist es. Merkt ihr was? Und da kommt der Teufel rein und will das Gegenteil von Ehrfurcht nämlich erzeugen. Und so dass wir am Ende nämlich dastehen und sagen, wow, was habe ich jetzt wieder gemacht? Jetzt muss Gott am Ende sogar, ist Gott am Ende. Das führt ja dazu, dass der Teufel das will, dass er einem einredet, dass Gott jetzt gar nicht mehr für einen zuständig ist, dass er sich abgewandt hat von einem. Und da muss Buße her, da muss Umkehr her. Und das ist ganz wichtig. Und Buße und der Weg zu Gott durch sein Wort. Indem ich wieder ins Wort eintauche und dann heißt es, und dann kann der Segen wieder fließen, weil ich dann ja wieder mit Gott verbunden bin. Dann bin ich wieder ein Mensch, wie es anfangs hieß, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Damit ist der Kreis wieder geschlossen. Und versteht ihr, so können Verse, die im Grunde gar nicht miteinander zu tun haben, doch am Ende im Zyklus zu einer Einheit führen und einem auch wieder sagen, wo man wirklich falsch abbiegen kann. Wenn der Segen wieder fließen kann, dann freut sich Gott an den Menschen, die auf seine Gnade harren. Und dann sind wir wieder eingeklinkt in den Prozess des Wartens auf seine Gnade. Und das wird er dadurch, dass ich Buße tue, nicht weiter hinauszögern, sondern er wird genauso wieder die Gnade einsetzen. Und ich sage, ja, du hast aber 3 Punkte weniger, jetzt musst du noch 2 Jahre länger warten. Gott ist nicht berechnend und führt dazu, dass er Dinge unter Druck einem wieder auferlegt. Nein, er sagt, okay, du bist wieder umgekehrt, ich liebe dich, weil du dich so verhalten hast, dass ich Gefallen an dir finden kann. So einfach ist das und so schwer. Ich habe bewusst mal Fälle aus meinem Leben genommen. Ihr könnt sicherlich, wenn ihr darüber nachdenkt, auch solche Fälle haben, wo man manchmal sogar mit Recht ausrastet und hinterher merkt, hey, das war völlig falsch und das belastet einen dann. Das ist dann so schwer, das ist irgendwie auf der Seele, dass man es gerne loswerden will und das schaffst du nur, indem du Buße tust. Aber der Segen ist euch gewiss und das möchte ich betonen und das wird Gott nie von uns nehmen. Gott ist so überreich mit dem Segen für uns. Und das ist so ein liebender Vater. Habt ihr mal so einen Papa gesehen, wenn der wenn der mit seinem Sohn unterwegs ist, der viel zu klein ist, und den setzt er dann in so ein Spielauto und da ist vorne dann noch ein Stern dran und der fährt dann mit einem Elektromotor, fährt er dann auf den Gehsteig. Da musst du das Kind ist völlig überfordert, aber den Papa musst du mal anschauen, wie der daneben steht. Stolz wie Oscar, gell? Und das ist unser Vater, der gibt uns auch all das. Ich meine, kein Spielzeugauto, das ist klar, aber da diese Situation, die ihr alle schon gesehen habt, oder wenn der Sohn mit dem Fahrrad das erste Mal fährt und der Vater steht stolz dabei, oder am Fußballplatz, wenn der Sohn ein Tor schießt, gell? Das sind doch alles Dinge. Und so müsst ihr euch unseren Gott vorstellen, der steht wirklich dahinter und sagt, Mensch, toll, was er wieder gemacht hat. Gell? Und darauf freuen wir uns. Und den Segen wollen wir haben. Wollen wir den haben?
Amen.
Amen. Okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir werden jetzt Abendmahl feiern und wir werden dabei, ja, an das denken, was der Herr für uns auf sich genommen hat. Und er hat den Shortcut vom Teufel nicht akzeptiert. Er ist ans Kreuz gegangen um unsertwillen, hat unsere Sünden getragen und hat auch den Fluch auf sich genommen, der eigentlich für uns bestimmt war. Ist es so?
Amen.
Halleluja. Amen. Und bis zum nächsten Sonntag. Ciao, ciao.